Die ehemalige Außenministerin wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 10. Dezember, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus der wunderschönen, verschneiten und eiseskalten Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Nachmittag, Frau Kneißl.
Einen schönen guten Morgen, Abend, wann auch immer unsere Zuhörer uns hören. Wir sind jetzt hier am Freitagabend verbunden und ja, eisig kalt, aber wunderschön. Es geht kein Wind, das ist dann immer schon wichtig. Und es ist ein richtiger russischer Winter, aber wir haben genug Strom. Die Weihnachtsbeleuchtung ist wirklich gigantisch, die ist so schön. Ich bin jetzt gerade am Nevsky Prospekt retour gefahren von einem Interview und war am Steuer des Autos. Es war sehr, sehr viel Stau, aber es ist einfach so schön, dass selbst im Stau, wenn man diese Prachtbeleuchtung sieht, und das leisten sich die Russen, weil das ist ja nicht nur hier, das ist in Moskau, das ist auch in den kleineren Städten. Also es wird geschmückt, und dadurch, dass man Anfang Dezember beginnt, übers Neujahr, dann das orthodoxe Weihnachtsfest 6. Januar. Und ich erinnere mich, es ist zwar mein erster richtiger Winter hier, nur ich war im Februar jetzt zweimal da für Unterricht, und da war eigentlich auch noch schön beleuchtet, bis dann die Tage wieder länger und die Nächte kürzer werden, dann wird die Weihnachtsbeleuchtung abgenommen.
Ja, das heißt, beste Nachrichten aus der schönen Zarenstadt St. Petersburg, und das, obwohl sie Temperaturen um die minus 20 Grad haben, haben sie mir gerade berichtet, und wir in Deutschland beschweren uns hier, weil wir Temperaturen ja auch so um die 0 bis minus 1, 2 Grad haben, Wintereinbruch, nichts geht mehr, die Bahn steht still. Da haben Sie andere Verhältnisse drüben bei sich in Russland. Ja, und bei Ihnen stand diese Woche auch wieder einiges an. Sie haben mir erzählt, unter anderem steht jetzt am morgigen Samstag bei Ihnen eine UN-Simulation bevor. Und Ihr Interview mit der BBC ist auch in schriftlicher Form erschienen. Und so war mein Eindruck, es ging mehr um Winston Churchill, also den Hund, den Sie immer an Ihrer Seite haben, als um Ihre politischen Position. Ja, Frau Kneißl, sind Sie mit der Veröffentlichung zufrieden, und wie blicken Sie auch auf die anstehende UN-Simulation mit Ihren Studenten?
Ja, danke, dass Sie das so nett einführen, den Zusammenhang rund um dieses Interview, das vor knapp einer Woche hier stattgefunden hat. Der Protagonist, wie Sie richtig anmerken, war mein Boxerhund Winston Churchill. Und gewisse Aussagen tauchen in dem Text nicht auf, aber es machte Furore, dass ich Präsident Putin auf die Frage, wie ich ihn denn sehe, antwortete ich Stephen Rosenberg, der hier seit fast 33 Jahren das BBC-Büro leitet. Er hat in den 90er Jahren hier studiert und ist jetzt schon eine ganze Weile BBC-Korrespondent. Er war nur ganz kurz dazwischen mal in Berlin, aber ansonsten hat er mir erzählt, er ist über 30 Jahre schon in Russland tätig. Und er fragte mich, also wie ich Präsident Putin sehe, und ich habe ihm darauf die Antwort gegeben: He's the most intelligent gentleman I ever met, and I met a few. Also er ist der intelligenteste Gentleman, mit Focus auf Gentleman, den ich je getroffen habe. Und habe, nachdem ich eben ein britisches Gegenüber als Journalisten hatte, habe ich ihm gesagt, like Jane Austen wrote about the accomplished gentleman in Pride and Prejudice, for instance. Also wir haben in der Schule noch Jane Austen gelesen, ist auch schon lange her. Aber da war er dann etwas baff und sah mich an und meinte, Jane Austen, Pride and Prejudice, sag ich, yes, the accomplished gentleman. Und das wurde auch, so, ich bin nicht mehr auf Twitter und X, aber es wurde offenbar sehr, sehr stark rezipiert, diese Aussage. Und ich meine sie ernst, ja. Also ich habe diese Jane Austen-Referenz gemacht, weil ich ein britisches Gegenüber hatte, und ein britisches Publikum weiß, was es mit dem Accomplished Gentleman à la Jane Austen zu verbinden hat, und stehe dazu.
Ja, und das hört man natürlich in Großbritannien nicht so gern, dass der böse Diktator aus dem Kreml da gelobt wird und als Gentleman bezeichnet wird. Das sind natürlich Zuschreibungen, die in diesen Zeiten nicht sonderlich erwünscht sind, Frau Kneißl. Aber lassen Sie uns auch gerne gleich ins politische Geschehen einsteigen. Und wie seit dem 7. Oktober immer in diesem Podcast fangen wir an mit den aktuellen Entwicklungen im Krieg in Israel und Palästina. Denn ja, jetzt 5 Wochen nach Beginn der israelischen Bodenoffensive im Norden des Gazastreifens hat das Militär seine Einsätze jetzt am Boden auf das gesamte Palästinensergebiet ausgeweitet. Die Armee habe im nördlichen Gazastreifen stark und gründlich gekämpft und tue dies auch nun im südlichen Gazastreifen. Das hat jetzt Israels Generalstabschef Herzi Halevi kürzlich geäußert. Die israelische Armee hat jetzt auch nach eigenen Angaben die größte Stadt im Süden des Gazastreifens, Jan Yunis, eingekesselt. Ministerpräsident Bibi Netanyahu sagte, man habe auch das Haus des Gazachefs der islamistischen Hamas umstellt. Und ja, unterdessen hat in einem sehr doch bemerkenswerten und seltenen Vorgang UN-Chef Antonio Guterres den Weltsicherheitsrat dringend aufgefordert, sich für die Abwendung einer humanitären Katastrophe im Gazastreifen einzusetzen. In einem Brief an den Sicherheitsrat berief er sich dabei dazu, das erste Mal seit seinem Amtsantritt 2017 auf den Artikel 99 der UN-Charta. Dieser erlaubt es dem UN-Chef, den Sicherheitsrat auf jede Angelegenheit hinzuweisen, die seiner Meinung nach die Gewährleistung von internationalen Frieden und Sicherheit gefährden kann. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie denn jetzt auf die aktuelle Situation unten in Israel und Palästina? Und wie schätzen Sie auch den Ausruf dieses Artikel 99 der UN-Charta von UN-Chef Antonio Guterres ein?
Ja, vielen Dank, dass Sie auch den Hinweis unternehmen auf diesen Artikel 99 der UNO-Satzung, der UNO-Charta, der, so viel ich jetzt in der Berichterstattung entnehmen kann, es wurde gestern viel darüber geschrieben, seit den 1950er Jahren, seit der Koreakrise, die den Koreakrieg einherging, nicht mehr angerufen wurde. Also wir sprechen hier wirklich von einer großen Zäsur und dass eben nicht ein einzelner Staat den UNO-Sicherheitsrat anruft, wie das oftmals der Fall ist und sagt, wir haben hier einen großen Gewaltausbruch, es muss der Sicherheitsrat tätig werden. Nein, der UNO-Generalsekretär ex officio von Amts wegen wird auf Basis der Satzung tätig, weil wir ja trotz all der Versuche, beispielsweise der russischen Diplomatie, die mehrere Resolutionsentwürfe eingebracht hat, um eine richtige Feuerpause, also nicht nur eine kurze humanitäre Unterbrechung, sondern ein Ceasefire im Sinne eines Atemholens für eine Rückkehr von Vernunft und Verhandlungen, weil hier einfach nichts vorangeht seit dem 7. Oktober. Wir hatten gerade mal 4-5 Tage Unterbrechung, wurden ca. 40-50 Geiseln übergeben, die meisten davon Ausländer, sehr viele Thailänder, die als Gastarbeiter in Israel tätig sind. Und es wurden rund, ich glaube, 150 palästinensische Gefangene, Frauen und Jugendliche freigelassen. Also das war das Abkommen und es gab eine ganz, ganz kurze Ruhe. Aber mittlerweile, wie Sie in Ihrer Frage darauf hingewiesen haben, stoßen die israelischen Truppen sowohl aus der Luft als auch am Boden in den südlicheren Teil des Gazastreifens vor. Und wir sprechen hier wirklich nur von ein paar Quadratkilometern, wo sich jetzt Menschen noch irgendwie aufhalten können. Ja, nicht einmal mit irgendeinem Verschlag. Ja, das ist der Stand der Dinge. Der UNO-Generalsekretär wurde wieder heftigst attackiert von der israelischen, nicht nur Delegation, sondern auch vom israelischen Außenminister Cohen. Der sagte, also er müsse sofort zurücktreten und das geht gar nicht. Und war vielleicht der jüngste Auslöser, eben genau dieses Tätigwerden. Aufgrund seiner, er ist von Amts wegen, er sieht sich sozusagen verpflichtet, hier eine UNO-Handlung zu setzen. Und vielleicht manche Beobachter von außen überschätzen die Tätigkeit eines UNO-Generalsekretärs. Ich sage immer wieder im Unterricht, er ist nicht der UNO-Generaldirektor. Das heißt, er kann nicht wie ein Direktor sagen, Leute, setzt euch hin und das machen wir, sondern er ist nur der Sekretär. Das heißt, er kann nur koordinieren. Und was immer wieder in Erinnerung zu rufen ist, sowohl für Journalisten als auch ja einfach den Beobachter, den Bürger, ist, die UNO ist die Summe ihrer 193 Mitgliedstaaten, darunter natürlich die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, die über eine bestimmte Kompetenz verfügen, nämlich des Vetorechts. Aber wenn sich auch 4 UNO-Mitglieder des Sicherheitsrates, also die ständigen Mitglieder, die Vetomächte, die Atommächte darum bemühen, einen Entwurf voranzubringen und einer sagt nein, dann wird's nichts. Und es ist nicht nur eine dramatische menschliche Tragödie im Gazastreifen, sondern es ist eine handfeste Krise der Vereinten Nationen. Also das wird zweifellos auch noch Folgen für das Gefüge der Vereinten Nationen haben. Es wird heftigst debattiert, dieses gewaltige Patt in der UNO und diese Lähmung in den russischen Medien. Also da kommen auch einige Kommentare, habe ich gesehen, in Richtung, brauchen wir eine zweite UNO, brauchen wir eine neue UNO? Und letzte Woche in den Vorbereitungen der Studenten für unsere Simulation morgen, die genau diesem Thema gewidmet ist, wir machen das mit 25 Studenten. Der ägyptische Botschafter in Russland kommt aus Moskau zu uns. Den haben wir also auch als Gast dabei. Ich habe einige Botschaften angeschrieben, auch die israelische Botschaft. Ich habe Syrien, die Palästinenser und den ägyptischen Botschafter angeschrieben. Der ägyptische Botschafter hat sofort sehr freundlich geantwortet. Die anderen haben sich gemeldet und gesagt, sie können leider nicht kommen, sie haben andere Verpflichtungen. Israel hat nicht mal Mu oder Ma gesagt zu unserem Schreiben. Also die haben gar nicht reagiert, auch nicht sozusagen dankend abgelehnt. Und der ägyptische Botschafter hat gesagt, ja, das interessiert ihn sehr. Und er hat das als Student selbst auch immer gerne gemacht, so Simulationen. Er ist dabei und er spielt morgen sozusagen teilweise Ägypten. Auch wenn das im Moment kein temporäres Mitglied des Sicherheitsrates ist, aber nachdem er zugesagt hat, haben wir eben eine ägyptische Delegation auch aufgebaut. Und wir werden morgen versuchen, als konstruktiv denkende Menschen, und das sind eben vor allem diese Anfang mit 20er Studenten der internationalen Beziehungen der St. Petersburger Universität, zu einer Resolution zu kommen, um vielleicht eine Waffenpause zu erzielen. Das ist unsere Übung. Und das ist dieses zweite Seminar dieser Art, das ich mache. Die jungen Leute sind sehr bei der Sache. Und wir haben auch diesmal reges mediales Interesse. Also es kommt ein großer bundesweiter TV-Kanal, weil die finden das ganz interessant, dass wir da diese Übungen machen und vor allem vor dem Hintergrund eines so aktuellen Themas.
Ja, und Frau Kneißl, lassen Sie uns noch auf ein weiteres, ja sehr, ich sag mal, spannendes Ereignis blicken. Es wurde nämlich ein amerikanisches Kriegsschiff und mehrere Handelsschiffe am vergangenen Sonntag im Roten Meer angegriffen. Das teilte das Pentagon zu Beginn dieser Woche mit, und dahinter stehen die Houthi-Rebellen. Die haben sich schon ganz öffentlich zu den Angriffen im Roten Meer bekannt. Sie hätten 2 israelische Schiffe in der Meerenge Bab al-Mandab mit einer Rakete sowie einer Drohne attackiert. Das sagte ein Houthi-Militärsprecher. Bereits vor dem Beschuss des US-Kriegsschiffes hatten die Houthi-Rebellen mit Angriffen auf sämtliche Schiffe mit Bezug zu Israel gedroht. Es seien alle Schiffe ein Ziel, die unter der Flagge Israels führen, die im Besitz israelischer Unternehmen seien oder die von israelischen Firmen betrieben würden. Und ja, angesichts dieser Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer durch die Houthi-Rebellen wollen die USA jetzt handeln. So fasst die Regierung von US-Präsident Joe Biden eine verstärkte Zusammenarbeit mit Partnern in der Region ins Auge. Wir führen derzeit Gespräche mit anderen Ländern über eine Art maritime Taskforce, an der neben den Vereinigten Staaten auch Schiffe aus Partnerländern beteiligt sind, um die sichere Durchfahrt von Schiffen im Roten Meer zu gewährleisten. Das sagte jetzt kürzlich der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jack Sullivan. Wie haben Sie denn diese Angriffe verfolgt und wie ordnen Sie das ein, Frau Knatte?
Piraterieakte kennen wir aus den letzten fast 15 Jahren, somalische Küste. Zur Erinnerung, 1992 intervenierten die USA in Somalia, rüsteten damals einige Milizen auf und die waren dann unter anderem mit von den USA gestellten Schnellbooten unterwegs und wurden als Piraten aktiv. Also vielleicht erinnern sich manche noch an diese Schutztruppen, die damals gegen die Piraterie aufgestellt wurden. Und jetzt gibt es einen ähnlichen Aufruf, Appell, nicht wegen Piraterie, sondern gleich wegen regelrechten Angriffen, Bombardierungen, aber auch Entern, auch Piraterie, auch Geiselnahme von Schiffen. Das haben, glaube ich, mittlerweile schon 3 oder 4 Schiffe erfahren. Handelsschiffe, aber eben jetzt auch dieses US-amerikanische Militärschiff. Und die Houthi-Milizen, kurz zum Zusammenhang, seit 2015 hatten wir in weiten Teilen Jemens einen Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, von Saudi-Arabien damals losgetreten. Und die Houthis werden meistens mit dem Iran in Verbindung gebracht im Sinne von Stellvertreter, Handlanger, seien sozusagen militärische Instrumente Teherans. Das, was einige Beobachter der Situation dazu sagen, ist folgendes. Der Iran will nicht eine offene Konfrontation mit den USA und eigentlich wollen es die USA auch nicht, weil das heißt aus Teheran immer wieder, wir halten so viele Anrufe aus Washington, mischt euch bitte bloß nicht in Gaza ein, das ist so der Grundtenor. Und jetzt haben wir diese neue Militärsituation im Roten Meer, also nicht nur, dass diese Schiffe angegriffen werden, sondern die Houthis haben eben auch gesagt vor 48 Stunden, sie hätten Raketenwerfer auf die südliche israelische Hafenstadt Eilat abgefeuert. Es gab dazu einzelne Berichte wie von Reuters, aber sehr viel mehr habe ich dazu auch nicht gesehen vor 2 Tagen. Und das ist die Situation. Also es kriselt und nicht nur kriselt, sondern es kommt zu handfesten Auseinandersetzungen auf mehreren Schlachtfeldern. Gaza ist das Massensterben sozusagen mit mittlerweile über 15.000 Toten und 2 Millionen Vertriebenen. Aber wir haben die Grenze Israel-Libanon, wo es also wirklich jede Nacht zu Auseinandersetzungen kommt. Jetzt wieder Journalisten auch getötet wurden durch israelische Raketenwerfer. Und wir haben jetzt das neue Schlachtfeld, eben oder noch nicht Schlachtfeld, aber doch, als, wie man im Englischen sagt, War Theater. Die Situation im Roten Meer und dass hier eine Miliz, die man eher mit dem verarmten und der schwierigen Situation im Jemen wirklich jetzt sich vorstellen kann, dass die so gut aufgerüstet sind. Aber ich habe Videos gesehen, wo diese Houthi-Kämpfer in Hubschraubern unterwegs sind und eben bestens ausgerüsteten Schlachtschiffen, also nicht großen Kreuzern, aber so Schnellbooten, um eben diese Handelsschiffe zu kapern und neue Situation.
Ja, und eine Situation, die sich in Anbetracht der Lage wahrscheinlich auch noch zuspitzen wird in den nächsten Wochen. Die Houthi-Rebellen hatten ja auch schon vor einiger Zeit Israel ganz offen den Krieg erklärt. Und Frau Kneißl, es kam jetzt mit der Veröffentlichung unseres Podcasts vergangene Woche ein Dokument beziehungsweise ein Artikel in der New York Times, den ich noch ganz gerne mit Ihnen beleuchten würde. In diesem Artikel von der New York Times geht es inhaltlich darum, dass Israel bereits ein Jahr vor dem Angriff der Hamas davon gewusst haben sollte, dass die Hamas einen derartigen Überfall plant. Demnach gab es einen umfassenden Austausch israelischer Behörden zu einem 40 Seiten langen Dokument mit dem Codenamen Jericho-Mauer, das ein Gefechtsplan der Hamas skizzierte. Dieser soll bis ins Detail dem Angriff geähnelt haben, den die Hamas-Kämpfer dann am 7. Oktober aus dem Gazastreifen heraus ausführten. Das Szenario sei von israelischen Militär- und Geheimdienstmitarbeitern als zu anspruchsvoll und schwierig in der Ausführung abgetan worden. Das berichtete die US-Zeitung vergangenes Wochenende. Vorgesehen waren laut dem Dokument Raketenbeschüsse zu Beginn, Drohnen, die die Überwachungskameras und Automatikgeschosse entlang der Grenze ausschalten, sowie Kämpfer, die in Massen mit, Achtung, Fallschirmen, Motorrädern oder zu Fuß in Israel einfallen. Also ein Entwurf, den die Hamas dann letztendlich mit erschreckender Präzision ausführte. Frau Kneißl, wir haben jetzt ja schon des Öfteren auch hier ausführlich über den 7. Oktober und die Frage diskutiert, inwiefern das Ganze ein entweder Staatsversagen ist oder These B, womöglich doch ja von Israel einfach bewusst ignoriert worden ist. Wie ordnen Sie jetzt diese Veröffentlichung ein? Wie sind Ihre Gedanken dazu, Frau Kneißl?
Ja, für mich bestätigen Sie die These der totalen Fehleinschätzung, ja. Also man hat dieses Wissen gehabt, man hat ja genug Beobachtung, man hat ja genug Material. Die stehen ja alle unter einer dauerelektronischen Überwachung. Und offenbar hat auch jemand sich die Mühe gemacht, diese Details in einen Gesamtbericht hineinzufügen. Das ist sozusagen auch nicht immer der Fall. Der Chef von Shin Bet, des Inlandsgeheimnisdienstes, hat sich gleich am 10. 11. Oktober, meiner Erinnerung nach, bei der Bevölkerung und vor allem bei den Familien der Getöteten und der Entführten entschuldigt. Es wurde seitens Netanyahus in diversen Tweets, die er dann, glaube ich, mir sind zwei oder drei dieser Tweets bekannt, die er dann gleich wieder gelöscht hat. Ob es eine Alleingangsaktion war, weiß ich jetzt nicht. Aber indem er sozusagen den Finger zeigt auf die Militärs und auf die Nachrichtendienste und sagt, das war deren Schuld und sich regelrecht abputzt, ja. Und es haben sich genug Leute entschuldigt, aber Netanyahu hat sich nicht entschuldigt, ja. Und Netanyahu ist Teil dieses Staatsversagens. Ja, ich würde sagen, er ist der wesentliche Knackpunkt des Staatsversagens. Es gibt jetzt keine Hinweise darauf, dass ein solcher Bericht je ganz oben auch gesehen wurde. Ja, weil die Chefs sehen jetzt auch nicht mal jeden Bericht. Aber der Shin Bet-Chef, Inlandsgeheimnis, hat gesagt, ja, wir haben einen Fehler gemacht. Ja? Und wir werden sozusagen das alles rechtlich aufarbeiten, wenn die Situation vorbei ist. Aber ich persönlich lehne weiterhin diese Hypothese ab, die einige Leute intensiv betreiben, also im Sinne von Israel hätte das alles abgewartet und inszeniert, um sozusagen voll zuzuschlagen. Das sehe ich nicht so, aus dem einfachen Grund, dass die Situation von Netanyahu noch nie so brisant war wie jetzt, ja, weil es geht jetzt nicht nur um Ablenken von irgendwelchen Strafverfahren. Die Strafverfahren laufen übrigens jetzt wieder erneut, die wurden wieder in Bewegung gesetzt, sondern es bricht etwas neuerlich auf, was all die Regierungsjahre von Netanyahu auch immer ein Thema war, nämlich ein tiefer Riss zwischen ihm und den Sicherheitskräften. Er war nie ein Minister des Sicherheitsapparates. Er war nie ein Soldatenpremier, wenn Sie so wollen, wenn ich dieses Wort hier verwenden darf. Was ein Rabin war, was ein Ehud Barak war, ja. Die kamen aus der Armee und hatten den Rückhalt der Armee, und das ist für Israel insofern wichtig, als ja, jeder macht 3 Jahre Militärdienst, jeder muss bis Anfang, Mitte 40 in Reserve sein. Und ohne Militär, ohne Sicherheitsapparate ist das Land nicht denkbar. Und wenn jetzt ein Premierminister eine derart schwache Stellung gegenüber dem Sicherheitsapparat in seiner Gesamtheit hat, dann steht er in gewisser Weise auch auf verlorenen Posten. Und das galt für Netanyahu immer. Ja, also er inszeniert sich dann zwar auch sehr gerne in Militärdress und geht vor die Front und gibt sich sozusagen als einer der Soldaten, vielleicht hier als Fußnote angemerkt, Sein Bruder Jonathan Netanyahu war Chef einer Antiterroreinheit und ist mit 33 Jahren bei der Operation Entebbe, als eine El Al-Maschine nach Uganda entführt wurde, ums Leben gekommen. Und Benjamin Netanyahu galt in der Familie Netanyahu immer sozusagen als der Sunny Boy, der in New York das Leben genießt, während sein Bruder ein echter Kämpfer war. Und das spielt vielleicht auch da so ein wenig hinein, aber Netanyahu ist alles andere als ein im Sicherheitsapparat anerkannter Führungspersönlichkeit, ja, weil er eben nicht aus der Armee kommt. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange er gedient hat. Hinzu kommt auch noch, dass sein Sohn im Ausland weilt und nicht derzeit eingezogen wird, während, ich glaube, es ist ein ehemaliger noch Generalstabschef, der seinen Sohn mittlerweile auch in den Kämpfen verloren hat. Also das sind alles Elemente, die man hineinbeziehen muss, mitdenken muss. Und ich verwehre mich weiterhin gegen diese Hypothese, die auch ein Pepe Escobar vehement weiterhin vertritt und viele andere. Sie haben es gewusst und sie haben es zugelassen. Ja, ich würde sagen, nein, sie hatten diese Berichte, aber sie haben es falsch eingeschätzt. Das ist meine Haltung zu dieser Thematik und dafür habe ich eben gerade die Gründe ausgeführt.
Ja, und ich würde sagen, an der Stelle können wir das auch erstmal so stehen lassen. Wir werden ja sehen, ob die Zeit oder der weitere Zeitverlauf uns da noch weitere Informationen in dieser Angelegenheit einbringen wird. Es wird sicherlich weiterhin auch spannend bleiben, was auch mit Netanyahu jetzt in dieser Angelegenheit passiert, ob das auch das Ende womöglich seiner Präsidentschaft bedeutet oder ob er weiterhin aktiv bleiben kann. Aber lassen Sie uns noch auf ein viel spannenderes Ereignis zu sprechen kommen, Frau Kneißl. Denn der russische Präsident Wladimir Putin war diese Woche in der Golfregion zu Gast, allerdings nicht beim Klimagipfel in Dubai, sondern in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten, also in Abu Dhabi und Riyadh. Ja, dabei wurde der russische Präsident feierlich willkommen geheißen. In Abu Dhabi malten zur Begrüßung Kampfflugzeuge die russischen Farben in den Himmel. Bei dem Treffen mit seinem Amtskollegen Mohammed bin Zayed erklärte Putin, dass die Beziehungen zwischen den zwei Ländern auf einem beispiellos hohen Niveau sind. Die Vereinigten Arabischen Emiraten gelten Putin zufolge als größter Handelspartner Russlands in der arabischen Welt. Im Laufe des vergangenen Jahres sei der Güterverkehr um 67% gestiegen. Außerdem werden die Kooperation im Bereich Industrie gefördert, und zwar bei dem Aufbau von Produktionsanlagen in den beiden Ländern. Und ja, in Saudi-Arabien traf Putin auf den Kronprinzen, den berühmt-berüchtigten Mohammed bin Salam, auch MBS kurz genannt. Es wurde berichtet, dass die Politiker die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Wirtschaft und Investition sowie verschiedene andere Aspekte der Zusammenarbeit in multilateralen Formaten erörtert haben. Ja, Frau Kneißl, die Mär vom isolierten Russland ist damit spätestens bei diesen beiden Treffen zu den Akten zu legen, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, nein, also ich habe mit dieser Isolation noch nie was anfangen können, weil wir hatten ja ständig Besuche in Russland, egal ob das jetzt eben Präsident Xi Jinping im März war oder ja, es gab ja laufend Besuche und Treffen. Brasilianischer Präsident, der da war. Also diese Mär von der Isolation, die wird natürlich von einigen gerne betrieben und weiterhin gepflegt werden, wenn sie sich einfach auf bestimmte Bilder versteifen wollen. Aber was ich sozusagen gerne mit unseren Hörern hier teilen möchte, ist, es hat eine gewaltige diplomatische Rouschade in diesen 23 Jahren stattgefunden zwischen Moskau und Riyadh, und die ist nicht zu unterschätzen. Wer sich vielleicht noch zurückerinnert an die schlimmen Terroranschläge, Schule von Beslan 2004, Moskauer Musical Theater November 2003, hunderte Tote, tschetschenische Terroristen, übrigens bis heute, wenn man diese Massaker googelt, beispielsweise auf ORF.at, habe ich neulich wieder gesehen, die sprechen von Rebellen und Freiheitskämpfern. Ich meine, Entschuldigung, wenn ich da jetzt kurz lache, aber oder schmunzle, da bleibt einem das Lachen im Halse stecken, wenn beispielsweise der österreichische Staatsfunk ORF also diese Attentäter als Rebellen bezeichnet. Ja, Aber das war nur zur Erinnerung, das war bereits 2004 der Fall. Ja, also da bedarf es keiner Veränderung.
Wir reden hier jetzt von keinem neuen Phänomen, wollen Sie damit sagen.
Nein, also 2004 erinnere ich mich. Es wurden die Attentäter von Veslan, wo hunderte Schulkinder und ihre Eltern, also brutalst niedergeschossen wurden, als Rebellen bezeichnet, im ORF und auch von anderen deutschen und österreichischen Journalisten. Und das tun sie bis heute. Kurz zu diesen Anschlägen im Musicaltheater waren es die sogenannten Schwarzen Witwen. Ja. Da gab es damals auch sehr, sehr viel Pathos aus der deutschsprachigen Journalistenszene rund um diese Terroristinnen, das waren alles Frauen, da war sehr, sehr viel saudisches Geld im Spiel. Also die waren in Ausbildungslagern, die mit saudischen Geldern und so weiter finanziert wurden. Und das war bekannt, ja. Also es hatten die russischen Sicherheitsdienste immer wieder mit diesem Problem zu tun. Und es gab eine sehr, sehr schwierige diplomatische und auch sonstige Verbindung zwischen Riad und Moskau in jenem Zeitraum. In den letzten 5-6 Jahren hat sich hier sehr vieles gedreht. Der von Ihnen zitierte MBS, der Groß, wie Sie sagen, der berühmt-berüchtigte, würde ich vollkommen unterschreiben, hat in diesen letzten 5 Jahren eine neue Stellung zu Russland bezogen, ja. Also diese gesamte Unterstützung von Terroristennestern im Kaukasus, das wurde zurückgenommen und man hat vor dem Hintergrund auch dieser engen russisch-saudischen Kooperation innerhalb der OPEC Plus, die im Dezember 2016 startete, die gemeinsamen Interessen in den Vordergrund gestellt, ja. Und dazu gehört eine Stabilisierung des Ölpreises und dazu gehört auch eben ein gemeinsames Vorgehen und in der Entrisierung in den letzten 2-3 Jahren. Und manche Beobachter meinen, Mohammed bin Salman würde Präsident Putin als sehr, sehr Respekt zollen, sagen wir es einmal so. Ja, es gibt da die unterschiedlichsten Kommentare, die man lesen kann. Aber er hat große Bewunderung, großen Respekt für ihn. Das hat man auch gesehen. In der Körpersprache, würde ich sagen, die man so auf manchen Videos nachvollziehen kann. Und das ist zweifellos, würde ich mal sagen, ein ganz persönlicher Verdienst des Präsidenten, hier eine neue Chemie eingezogen zu haben in das Verhältnis. Und auch jemand, der einen großen Beitrag geleistet hat, ist der russische stellvertretende Premierminister Alexander Nowak, der weiterhin die OPEC-Agenten führt. Der war zuvor Energieminister, ist aufgestiegen zum stellvertretenden Premier und nimmt aber diese OPEC-Plus-Fragen weiterhin wahr. Und Alexander Nowak hat in sehr turbulenten Zeiten in Riad, dort zu verschiedensten Ministerwechseln kam und Aufruhr auch innenpolitisch herrschte, hat er eigentlich mit sehr ruhiger Hand saudisch-russischen Beziehungen gepflegt und gehalten. Also es hat sich hier sehr, sehr viel geht und ist ja auch interessant, und damit werde ich zu diesem Punkt auch schon. Präsident Putin war eben sowohl in Riad, Abu Dhabi und hat gestern, also das war Tag nach seiner Rückkehr, am Donnerstag, den iranischen Präsidenten Raisi empfangen. Das heißt, es war wirklich innerhalb von 24 Stunden ein gewaltiges Dreieck diplomatisch und wirtschaftlich zu bearbeiten. Riad und Teheran haben im März unter anderem mit chinesischer Vermittlung sozusagen ihr Verhältnis konsolidiert. Und Russland verhält sich in dem Ganzen, würde ich sagen, meisterlich professionell, weil man besucht die einen, weil empfängt innerhalb von ein paar Stunden gleich auch die anderen, ja. Und das sind natürlich das bedarf eines riesigen Einsatzes des diplomatischen Apparates, aber in allererster Linie auch persönlichen Einsatzes des Staatschefs.
Ja, und es kam diese Woche noch zu einem weiteren spannenden Gipfel treffen, und zwar von China und der und Abgeordneten der Europäischen Union in Peking. Dabei hat der chinesische Präsident davor gewarnt, China als Rivalen zu betrachten und auf einen Konfrontationskurs einzuschlagen. Er hat bei diesem Treffen außerdem die EU aufgefordert, alle Arten der Einmischung zu unterlassen. Während des Treffens sagte Xi auch, dass China bereit sei, die Europäische Union zu einem wichtigen Wirtschafts- und Handelspartner zu machen und in Wissenschaft und Technologie einschließlich künstlicher Intelligenz zusammenzuarbeiten. Und ja, der Deutschlandfunk berichtet jetzt, dass auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihrerseits Ungleichgewichte, was auch immer das bedeuten soll, im gegenseitigen Handel kritisiert haben soll. China sei der wichtigste europäische Handelspartner, sagte Ursula von der Leyen. Die eindeutige Unausgewogenheit müsse man aber dort angehen, fügte sie hinzu, ohne ja da auf weitere Einzelheiten einzugehen. An diesem ersten physischen Treffen zwischen den EU-Spitzen und der chinesischen Führung seit 2019 nahm dabei die EU-Kommissionspräsidentin, von mir gerade schon genannt, Ursula von der Leyen, der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel sowie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell teil. Frau Kneißl, mich würde da mal Ihre Einschätzung interessieren. Wie ordnen Sie denn dieses Treffen ein?
Ich würde sagen, in Peking sind wirklich sehr, sehr höfliche Persönlichkeiten zu Hause, die die Zeit und die Mühsal aufwenden, um die von Ihnen beschriebene Delegation zu empfangen und sich dann wieder Morris lesen zu lassen. Das ist ein fast ein Ritual schon geworden, wo man, glaube ich, in Peking nur mehr müde lächelt die Dinge sozusagen sich in der Entwicklung überlässt. Also es ist wirklich nicht nur bedauerlich, es ist geradezu beängstigend, mit welcher Borniertheit hier Spitzen der Europäischen Union nach Peking aufbrechen, um eben dort ihre Rituale zu vollziehen. Ja, weil das hat nichts mit Diplomatie, nichts mit Außenpolitik zu tun. Das ist einfach nur es bedarf keines weiteren Kommentars, was die EU-Seite anbelangt. Man fragt sich dann natürlich auch aus chinesischer Warte, aber ich glaube, es fragt sich auch so mancher EU-Bürger. Und wer ist jetzt, um es mit Kissinger wieder mal zu formulieren, den wir letzte Woche ausführlich beschrieben haben aufgrund seines Ablebens, wer ist jetzt die Telefonnummer in Brüssel? Ja? Wen ruft man an? Weil da haben wir eine Ursula von der Leyen, da haben wir einen Charles Michel und da haben wir einen Josep Borrell. Also ein Dreiergespann, was jetzt nicht unbedingt für Einheit und sonst was steht. Also es gab ja in der Vergangenheit schon einige protokollarische Verwerfungen, weil die zu dritt, zu viert, zu fünft aufgetaucht sind und sich dann untereinander streiten, wer darf am Sofa und wer darf am Sessel sitzen. Das hatten wir vor 2-3 Jahren in Ankara, eine sehr kindische Situation damals auch. Und das ist das bedauerliche Bild, das die EU-Spitze abgibt.
Mm-mm. Ja, und Frau Kneißl, während wir hier gerade unseren Podcast aufzeichnen, kommt eine sehr positive Meldung rein, denn das internationale Olympische Komitee hat jetzt russischen und weißrussischen Sportlern unter bestimmten Bedingungen die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris nächsten Sommer erlaubt. In einer Mitteilung der Organisation, jetzt hier vom Freitagmittag, heißt es, das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees hat beschlossen, dass einzelne neutrale Athleten, die sich über die bestehenden Qualifikationssysteme der internationalen Verbände auf dem Spielfeld qualifiziert haben, für die Olympischen Spiele Paris 2024 gemäß den aufgeführten Bedingungen für Teilnahme berechtigt erklärt werden. Ja, Frau Kneißl, wir haben ja auch schon in einigen unserer Sendungen ausgeführt, wie sehr an den Haaren herbeigezogen es ist, russische und weißrussische Sportler von diesen Veranstaltungen auszuschließen. Das kann doch jetzt mal als positives Signal zu werten sein, oder?
Ja, wobei es ist interessant, wenn Sie das gerade vorlesen. Ich erinnere mich, vor ein paar Wochen hat das Olympische Komitee an sich bestätigt, dass Russen nicht teilnehmen darf. Also Bevor ich jetzt dazu wirklich handfeste Kommentare abgebe, würde ich gern wissen, worin bestehen die Bedingungen und was sind neutrale Sportler? Also das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis zum Zeitpunkt Ihrer Frage, weil wenn die beispielsweise nicht mit russischer Flagge auftreten dürfen oder wenn die Papiere vorher unterzeichnen müssen, dass sie sich distanzieren von diesem oder jenem, dann setzt man natürlich hier wiederum den einzelnen Sportler einer gewaltigen Drucksituation aus. Ja, also ich kenne Bedingungen nicht, aber wenn sie sozusagen so teilnehmen dürfen mit Flagge, mit Hymne, ja, das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil beim Einzug und beim Auszug und beim Siegesprotest, ja, das ist ja jetzt nicht nur protokollarisches Beiwerk, das ist Teil des Ganzen. Ich weiß nicht, was sozusagen hier jetzt die Bedingung
ist. Ich kann das gerne noch ausführen. Ich sehe es hier nämlich gerade in der Meldung, die jetzt hier reinkam, während wir diesen Podcast aufzeichnen. Ja. Also hier wird geschrieben in der Meldung, die mir hier vorliegt, dass russischen und weißrussischen Mannschaften nicht die Teilnahme an Mannschaftswettbewerben erlaubt ist. Von den Spielen ausgeschlossen werden auch Athleten, die die russische Militäroperation in der Ukraine unterstützen. Das gilt dann auch für Sportler, die bei Militär- oder bei Sicherheitsbehörden unter Vertrag stehen. Und das IOC stellte auch klar, dass die russische und weißrussische Fahnen nicht bei den Spielen gezeigt und die Hymnen der beiden Länder nicht gespielt werden. Russische und weißrussische Offizielle werden weder eingeladen noch akkreditiert. Also doch sehr strenge Voraussetzungen, die das Ganze doch eher zu einer Farce machen lassen. Okay. Jetzt meine spontane Einschätzung, ja. Frau Kneißl. Ja. Ja. Ja, aber gut, dann ja, würde ich sagen, eine letzte, ja, wie ist diese Meldung einzuordnen? Derzeit findet ja die Klimakonferenz statt. Sie haben sicherlich mitbekommen, Frau Kneißl, vom 30. November bis zum 12. Dezember in Dubai. Dabei sind tausende Delegierte aus über 200 Ländern vor Ort eingeladen, um über die Maßnahmen gegen den Klimawandel zu sprechen zu kommen. Und dabei gab es jetzt einen ja wirklich spannenden Aufreger, denn der Präsident der Klimakonferenz, Sultan Ahmed Al-Jaber, hatte erklärt, ein schrittweiser Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen werde die Welt, Achtung, zurück in die Zeit, in die Steinzeit bringen. Ein Nutzen der Reduktion des Ausstoßes von Kohlendioxid durch den Menschen für das Absenken der irdischen Temperaturen sei nicht bewiesen, so Al-Jaber, der ja immerhin der Präsident der Klimakonferenz ist, der Sondergesandte des US-Präsidenten für das Klima, ein altbekannter John Kerry, hat sich jetzt schon bemüht, diese Aussagen zurecht zu biegen. Gegenüber Politico erklärte er, dass die Aussagen von Al-Jaber eben vielleicht falsch rübergekommen seien und seine Worte bedürfen möglicherweise einer Erklärung. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie denn auf diesen Zwischenfall und wie ordnen Sie diese ja auch schon fast zur Farce verkommenen Veranstaltung dort in dem Golfstaat ein?
Ja, diese COP28 war also von Anfang an von einigen Fragezeichen begleitet. Warum in Dubai und der sogenannte ökologische Fußabdruck ist in den Emiraten besonders hoher. Ich glaube, er ist sogar weltweit der höchste, weil ein sehr, sehr hoher Energieverbrauch stattfindet. Also ich würde mal sagen, man hat sich für Dubai entschieden, weil die das Geld haben, die ganze Sache auszurichten, ja. Und vielleicht hat sich kein anderer Gaststaat unter den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen gefunden, dass ich das leisten kann. Ja. Aber natürlich bedurfte das auch gewaltiger CO2-Ausstoßes, um dorthin zu reisen, wer immer dorthin flog. Und es ist, wie Sie richtig sagen, teilweise schon zu einer Farce verkommen. Also in Paris im Jahr 2015 einigte man sich unter sehr, sehr vielen Spagatakten auf bestimmte Ziele. Dann kam das Jahr 2022 und alle setzten wieder auf die Kohle in der EU, um eben den selbst auferlegten Erdgas- und Erdölembargo irgendwie gerecht zu werden gegenüber Russland. Also es ist hier schon sehr, sehr viel Haarspalterei dabei. Ich würde sagen, die Aussagen von Al-Jaber, ja, sie haben für große Unruhe gesorgt. Er ist dann auch einige Tage später ein wenig zurückgerudert. Es war nicht das erste Mal, dass große OPEC-Vertreter, es war nicht das erste Mal, dass er das auch in diese Richtung formuliert hat. Es sagen ja auch die Vertreter von BP und anderen, wir brauchen weiterhin die Fossilen, weil ansonsten viele Standards nicht mehr eingehalten werden können. Und ich glaube, diese sehr, sehr ambitionierten Zielsetzungen der Europäischen Union von wegen Zero Emission 2030, 2040, was immer man hier als Zieldaten setzt, also in 6 Jahren, das ist nicht erreichbar ohne gewaltige Zäsuren für die jeweilige Volkswirtschaft und für jeden einzelnen Haushalt. Das geht nicht. Und eine Sache, die bedauerlicherweise immer ausgeschlossen wird in dieser ganzen Problematik, ist zum einen auch die erneuerbaren Energien, Photovoltaik und andere, benötigen genauso Kunststoffe, die letztendlich wiederum auf Fossilen aufbauen, beziehungsweise verschiedenste Metalle, deren Exploration alles andere als transparent ist. Das spielt sich in 3, 4 Staaten dieser Welt ab. Kinderarbeit und ökologische Schäden, die damit einhergehen. Also ich sage immer, es gibt keine unschuldige Energie. Es hat jede Energie ihre geopolitischen, technischen und oftmals eben auch menschenrechtlichen Aspekte, die nicht immer im Sinne des Erfinders sind. Das heißt, es wird hier sehr, sehr viel Scheinheiligkeit, es ist immer bei der Sache. Und das andere ist ein ernstzunehmender Umweltschutz, eine ernstzunehmende Sorgfalt im Umgang mit der Erde, sollte weit über diese CO2-Problematik hinausgehen. Ja, es geht um die Abfallproblematik, es geht um Plastikmüll, es geht um die Versiegelung von Böden. Ja, also das Agrarfläche genutzt werden für, ist übrigens Österreich Europa, schändlicher Europameister. Da werden täglich einige Hektar zugesiegelt für was auch immer, ja, und ich war selbst in einer kleinen Gemeinde, auch im Gemeinderat tätig und habe mich immer wieder gewundert, wie viel da zugepflastert wird, damit sich die Traktoren nicht schmutzig machen und man sozusagen die alten Feldwege zuzementiert. Also da sind die ach so netten Musterschüler wie Deutschland und Österreich gerade beim Versiegeln von landwirtschaftlichem Boden und Feuchtflächen und so weiter, die sind die arbeiten mehr mit PR als mit Fakten und dann werden auf Kreisverkehren Insektenhotels aufgestellt für die Diversität in der Umwelt. Also das ist alles wirklich eine Farce und da anstatt dann sozusagen auf den Gastgeber nur hinzuschlagen und zu sagen, seht her, COP28 und die Emirate, das passt nicht. Ich würde sagen, es passt vieles im Energiemix, es passt vieles in der Umwelt. In vielen Staaten der nordwestlichen Hemisphäre schon lange nicht mehr. Man hier Schutz der Ökologie und Biodiversität und wie immer man es benennen will, ernst nehmen würde.
Frau Kneißl, mit dieser klaren Einschätzung Ihrerseits bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für diesen wie immer sehr spannenden, kompetenten Podcast, den wir hier gemeinsam machen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Freitagabend und morgen ganz viel Erfolg mit Ihren Studenten bei der UN-Simulation.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben, für alle guten Wünsche. Es geht jetzt hurtig weiter. Wir haben jetzt noch ein paar Treffen heute Abend, aber ich freue mich, mit diesen wirklich engagierten jungen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Danke.
Ja, und auch an die lieben Zuhörer. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Macht euch jetzt noch einen schönen zweiten Advent. Genießt die besinnliche und friedliche Weihnachtszeit da draußen. Und ja, bis zur nächsten Folge dann am nächsten Sonntag von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.